Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Es wird viel über Krieg gesprochen seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Es gibt ja eine berühmte These, die lautet: Demokratische Staaten führen keine Kriege gegeneinander. Im Grundsatz ist das auch bis heute nicht widerlegt, auch wenn es einige Grenzfälle gibt. Wenn Demokratien keine Kriege gegeneinander führen, dann könnte man ja schließen, dass einer Demokratie der Krieg sozusagen wesensfremd ist. Ist das so? Der Philosoph Andreas Urs Sommer hat sich in seinem jüngsten Buch Gedanken über den Zusammenhang von Krieg und Demokratie gemacht und ist nun zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Herr Sommer.
Seien Sie begrüßt, Frau Führer.
Was sagen Sie, Krieg und Demokratie, sind die einander fremd?
Tatsächlich ist die Demokratie ja häufig diejenige Staatsform, die es den Menschen ermöglicht, möglichst viele Möglichkeiten zu haben. Gerade wenn man an die moderne liberale Demokratie denkt, ist es eine, die den Individuen Möglichkeiten bringt. Krieg demgegenüber ist Möglichkeitseinschränkung. Da werden Möglichkeiten vernichtet. Derjenigen Menschen, die davon direkt betroffen sind, aber auch bei denjenigen Menschen, die mittelbar davon betroffen sind. Also könnte man auf den ersten Blick sagen, der Krieg ist das, was der Demokratie ganz grundsätzlich entgegensteht. Klar, man könnte noch so ein paar historische Einschränkungen machen. Antike Demokratien wie die athenische waren nicht unbedingt friedliebend. Aber für die modernen Demokratien könnte man zumindest die These aufstellen, dass Krieg eine wesensfremde Sache ist.
Aber demokratische Staaten haben ja durchaus Kriege geführt und andere Staaten angegriffen. Also man denke an die USA und ihre Kriege in Vietnam, Afghanistan, Irak.
Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Beobachtung und Einschränkung. Tatsächlich neigen wir wahrscheinlich dazu, die sehr spezifisch bundesrepublikanische Perspektive hier vielleicht ein bisschen vorschnell zu verallgemeinern und die radikale Ablehnung des Krieges aus der Erfahrung der deutschen Geschichte heraus dann quasi zu verallgemeinern. In der Tat sind andere Demokratien in der Gegenwart und in der jüngsten Vergangenheit, ganz prominent natürlich die USA, aber man könnte auch Großbritannien, an Frankreich denken, durchaus imstande und durchaus willens, auch Kriege zu führen, die man bei nüchterner Betrachtung als Angriffskriege bezeichnen kann. Also nicht nur Kriege, die der eigenen Verteidigung dienen, sondern solche, die zum Beispiel dem Erhalt des Einflusses in anderen Weltsphären dienen, die Kolonialkriege, die ja Frankreich durchaus geführt hat, schon längst als Republik. Die wären auch ein Beispiel neben den Kriegen, die Sie im Blick auf die USA gerade genannt haben. Also tatsächlich wird man ganz genau hinschauen müssen, ob das so ist mit den Kriegen und der Demokratie. In der historischen Konkretion wird man den scheinbar auf den ersten Blick gegebenen Widerspruch zwischen Krieg als Möglichkeitsvernichtung und Demokratie als Möglichkeitsermöglichung nicht aufrechterhalten können.
Großbritannien könnte man nennen, auch mit den Falklandinseln. Gut, da hat die damalige Diktatur Argentinien diese Inseln besetzt und wenn man so will, hat Großbritannien diese Inseln von dieser unrechtmäßigen Besatzung befreit. Aber es gab ja eine irre Kriegsbegeisterung auch in Großbritannien damals. Vielleicht liegt es daran, dass Demokratien doch heute in Nationen organisiert sind und eine Demokratie nicht davor schützt, nationalistisch zu sein.
Das ist sicher so und Sie können im gleichen Zusammenhang natürlich auch etwa an den Ersten Weltkrieg denken. Klar wird man das Deutsche Kaiserreich nicht als lupenreine Demokratie charakterisieren wollen, aber Frankreich, wo die Kriegsbegeisterung ebenfalls da war, war natürlich eine demokratische Republik. In der Tat scheint die Begeisterung für Krieg nicht wirklich unmittelbar abhängig zu sein von der Staatsform. Also Sie können eine demokratische Bevölkerung oder eine Bevölkerung, die demokratische Mitbestimmungsrechte hat, genauso für Krieg begeistern, in Anführungszeichen begeistern, wie sie das als autokratischer Herrscher, als autokratische Herrscherin womöglich tun können.
Also können wir schon mal festhalten, dass Krieg und Demokratie sich mitnichten fremd sind, wobei man das ja von der Theorie her behaupten könnte. Sie sprechen von Möglichkeiten. Herr Sommer, ich würde eher da davon sprechen, dass eine Demokratie ja immer auf Überzeugung setzt, auf die Macht des besseren Argumentes. Wähle mich, denn mit mir wird alles besser. Und der Krieg ja auf Überwältigung.
Der Krieg zielt auf Überwältigung. Man könnte natürlich sagen, in dem Augenblick, wo die demokratischen Mittel ausgeschöpft sind, auch außenpolitisch ausgeschöpft sind, sagen wir mal, eine andere Nation davon zu überzeugen, auf das bessere Argument zu hören und zum Beispiel gewaltsame Unterdrückung eigener Bevölkerung oder die Eroberung anderer Gebiete zu unterlassen. In dem Augenblick also, wo die Überzeugungsargumente, die rationalen Argumente erschöpft sind, da könnte man auf den Krieg als das andere Mittel der Politik setzen, wenn es denn ein anderes Mittel der Politik ist. Aber ganz offensichtlich sind Demokratien auch ganz anderen Rechtfertigungsnotständen oder Nötigungen ausgesetzt als andere Staatsformen, wenn sie den Krieg führen. Es ist nicht so leicht, die Bevölkerung dauerhaft bei der Kriegsbegeisterung zu halten, wenn die Bevölkerung in der Lage ist, eben von Rechten wie der freien Meinungsäußerung Gebrauch zu machen. Und wenn man dann sieht, wie die Vietnamkriegsbegeisterung implodiert ist in den Vereinigten Staaten, dann hat das natürlich wesentlich damit zu tun, dass dieser Staat ein demokratisch organisierter Staat war.
Der Krieg nun, der Sie zu diesem aktuellen Buch veranlasst hat, ist der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Ein autoritärer Staat gegen einen demokratisch verfassten Staat. Ich sage verfasst, weil die Ukraine auf dem Demokratieindex nicht besonders hoch rangiert vor diesem Krieg auf Platz 95. Kann man sagen, dass autoritäre Staaten, dass Diktaturen Kriege im Allgemeinen häufiger einsetzen als Demokratien?
Da müsste man die Historikerinnen und Historiker befragen, um darauf eine ganz genaue Antwort zu bekommen. Aber natürlich wäre das mein zumindest prima facie Eindruck, dass für autokratisch organisierte Staaten der Krieg als ein Mittel sehr viel eher bei der Hand ist, als das bei demokratischen Staaten der Fall ist, was wesentlich natürlich mit den Rückversicherungs- und Legitimationsmechanismen eben zu tun hat. Wenn sie nicht fürchten müssen, dass ihre Wähler mucken, weil sie gar keine Wähler haben, die sie frei und selbstbestimmt wieder aus dem Amt befördern wollen und können, wenn sie nicht so regieren, wie das gewünscht wird. Wenn sie das also nicht fürchten müssen, müssen sie auch nicht fürchten, dass der Krieg, den sie anzetteln, eine besonders große negative Resonanz erzeugen wird. Die Vermutung liegt schon nahe, dass für autokratisch verfasste Staatswesen der Krieg eher ein normales Mittel der Fortsetzung von Politik ist oder vielmehr der Fortsetzung der Durchsetzung der eigenen Interessen, wenn andere Mittel nicht fruchten, also zum Beispiel den Versuch, eine Marionettenregierung in einem anderen Staat einzusetzen oder den wirtschaftlichen Druck so stark zu machen, dass die entsprechenden Zugeständnisse gemacht werden, wobei natürlich auch da vermutlich die Abwägungsprozesse sehr sorgfältig sein werden. Also ich nehme mal an, dass in Peking die Abwägungsprozesse im Hinblick auf eine mögliche militärische Konfrontation mit Taiwan sehr genau durchdacht werden. Natürlich auch im Hinblick darauf, wie die Weltgemeinschaft auf einen möglichen Angriff der Volksrepublik auf Taiwan reagieren würde.
Naja, wir haben auch gedacht, dass Herr Putin sehr genau durchdenken würde, ob er die Ukraine angreift oder nicht, bis zum 24. Februar 2022. Ja. Wir hören ja häufig, die Ukraine kämpfe auch für uns, verteidige auch unsere Werte und unsere Art zu leben. Ist das wirklich so oder kämpfen die Menschen in der Ukraine nicht noch in erster Linie für sich selbst?
Das zu beurteilen fällt mir natürlich schwer, weil ich tatsächlich nur die Außenperspektive habe und im Blick auf den Ukraine-Krieg nicht mehr bin als ein interessierter und emotional engagierter Leser von Berichten, die wir hier im Westen bekommen. Tatsächlich, glaube ich, ist diese ungemeine Emotionalisierung in der westlichen Perspektive oder in der europäischen Perspektive auf diesen Konflikt aber ganz entscheidend davon geprägt, dass man diesen Gegensatz sieht. Auf der einen Seite das autoritäre, aggressive Russland, auf der anderen Seite eine als Demokratie gesehene Ukraine, die die westlichen liberalen Werte verteidigt. Ob das, wie gesagt, so ist und ob die Ukrainerinnen und Ukrainer in erster Linie ihre Nation verteidigen wollen oder die europäischen Werte, die Werte der europäischen sozusagen Schicksalsgemeinschaft, die sie sich zugehörig fühlen, das zu beurteilen steht mir nicht zu. Interessant ist eben aber, dass wir im Westen großteils diese Perspektive haben, dass also hier ein Systemkonflikt ausgetragen wird. Und das erklärt auch, warum wir in diesem Krieg sehr viel intensiver engagiert sind als zum Beispiel im Krieg in Jemen oder in Syrien, die ja geografisch jetzt auch nicht so furchtbar viel weiter weg liegen als der Krieg in der Ukraine.
In welchem Verhältnis stehen Krieg und Demokratie? Darüber spreche ich im Deutschlandfunk Kultur mit Andreas Urs Sommer. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Freiburg und hat gerade das Buch Entscheide dich veröffentlicht, Untertitel Der Krieg und die Demokratie. Herr Sommer, eine zentrale These Ihres Buches lautet, dass der Ukraine-Krieg belebend auf die moderne, liberale Demokratie wirke. Wir haben jetzt schon gerade gehört, dass sich die modernen, liberalen, westlichen Demokratien emotional identifizieren irgendwie mit der Ukraine und sagen, das ist auch unser Krieg. Und nun sagen Sie, also dieser Krieg wirke auch nochmal belebend auf unsere Demokratie. Das müssen Sie erläutern.
Vielleicht muss ich die These doch ein wenig anders formulieren. Ich würde sagen, ich wünschte mir oder ich hoffe, dass dieser Krieg belebend wirkt auf unsere liberalen Demokratien im Westen, dass dieser Krieg uns sozusagen dazu zwingt, uns mit dem eigenen, mit dem, was wir wirklich wollen, jenseits von Wohlstand und einem bequemen Leben, uns darüber Rechenschaft abzugeben. In gewisser Weise kann der Krieg und sollte der Krieg als eine Art von Weckruf wirken, was es denn ist, was wir hier als das eigene ansehen, was es denn ist an Demokratie, die wir gerne haben würden. Ob es faktisch so ist, ist eine ganz andere Frage. Insofern würde ich die These tatsächlich anders formulieren, denn wenn Sie jetzt in die gegenwärtige Diskussion hineinschauen, zum Beispiel in Deutschland, ist doch der Eindruck eher der, dass man quasi fast schon neurotisch fixiert ist auf Fragen wie Waffenlieferung, ja, nein, dass man sehr schnell bereit ist, die gegenteilige Position, die man selbst gerade nicht vertritt, nicht einfach zu akzeptieren als entgegenstehende, ebenfalls vertretbare Position, sondern diese Position zu verteufeln, was ja alles nicht gerade ein Zeichen für einen reifen demokratischen Diskurs ist. Also mir scheint, dass wir gegenwärtig, und das ist auch ein wesentlicher Anlass dieses Buches, gegenwärtig diesen Krieg der Ukraine aufgezwungen worden ist und in den die anderen europäischen Länder sich in ihrer Mitbeteiligung durch die Unterstützung der Ukraine quasi auch mit haben hineinnehmen lassen, dass dieser Krieg so wirken soll, dass er unsere eigene Vorstellung dessen, was Demokratie ist, zur Revision oder zur Neujustierung bringt. Und gegenwärtig habe ich so ein bisschen Zweifel, dass es tatsächlich geschieht, dass wir so tatsächlich aus diesem Krieg heraus lernen, die Demokratie anders und neu und vielleicht besser aufzustellen. Dennoch aber ist es dezidiert mein Aufruf, das zu tun. Also die Demokratie unter den Kriegsbedingungen neu zu denken und neu uns zu eigen zu machen.
Eine interessante Hoffnung, Herr Sommer. Vielleicht kann man auch aus der Unversöhnlichkeit der Diskussion, zum Beispiel in Deutschland, Sie haben gerade von Verteufelung anderer Meinungen gesprochen, auch eine, wenn man so will, Fortsetzung des Krieges mit also ganz anderen sanften Mitteln sehen. Denn ein Krieg führt ja auch bei den Verbündeten, auch bei denen, die sich nur verbündet fühlen, auch zu Lagerdenken, zu Feindseligkeit. Ist das nicht ein weniger überraschendes Ergebnis als die Hoffnung, dass wir nun gerade besonders demokratisch werden?
Tatsächlich ist das der empirische Befund, also eher Einschränkung des Horizonts als Weitung. Und da würde ich sagen, man nutzt das Potenzial dieser auch Krise des eigenen viel zu wenig, um über das eigene nachzudenken. Man ist natürlich vollkommen zu Recht mit der Frage beschäftigt, in welcher Weise wir der Ukraine helfen können. Auf der anderen Seite sollte das aber auch eine fundamentale Selbstinfragestellung mit sich bringen. Was wollen wir denn hier eigentlich wirklich verteidigen? Ist es nur unsere Bequemlichkeit, das, was bei uns immer ganz gut geklappt hat, das, was bei uns immer so selbstverständlich lief? Soll das einfach fortgesetzt werden oder wollen wir versuchen, das System, das wir für demokratisch halten, so attraktiv zu machen, dass egal, ob dieser Krieg von der Ukraine gewonnen wird oder nicht, die Demokratie als das attraktivste System erscheint, dass die Demokratie eine Verführungsmacht entfaltet, die auch für eine Russin oder für einen Chinesen sich unmittelbar zeigt.
Gegenthese: Der Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer zeigt, wie wertvoll ist, was wir haben, zeigt auch, wie verführerisch es möglicherweise für Russinnen und Russen ist, warum Putin sich genötigt sah, die Ukraine anzugreifen. Also bin ich dankbar für das, was wir haben.
In der Tat, aber das würde ich nicht als Gegenthese sehen, sondern eher als eine andere Perspektivierung. Es heißt ja nicht, dass wir nicht dankbar sein sollten für das, was wir haben. In der Tat aber sollten wir uns dessen, was wir haben, vergewissern. Und meine These ist, es ist eben nicht bloß eine ökonomische Saturiertheit, eine insgesamt sozial-ökonomisch ganz ordentlich aufgestellte Gesellschaft, sondern es sind ganz fundamentale Dinge, die wir als demokratische Freiheitsrechte identifizieren und um deren Bewahrung es gerade dann auch im eigenen Diskurs geht. Also gerade auch dadurch, dass wir bereit sind, die gegnerischen Positionen jetzt im Meinungsstreit, Waffen für die Ukraine oder keine Waffen für die Ukraine, diese gegnerischen Positionen zu akzeptieren. Also wir sollten uns gerade in dieser Situation der demokratischen Tugenden vergewissern und sie auch praktizieren.
Wir müssen zeigen, dass unser System wirklich das Bessere ist, schreiben Sie. Warum müssen wir das? Und wem zeigen?
Wir müssen es zunächst einmal uns selbst zeigen. Wir sollten feststellen können, dass diese Demokratie etwas ist, was sich für uns unmittelbar lohnt, weil es diejenige Staatsform ist, die dem aufgeklärten, dem mündigen Wesen oder dem sich aufklärenden und sich ermündigenden Wesen Mensch am besten angepasst ist. Aber natürlich hat das auch eine Außenwirkung. Also wenn wir es uns selbst zeigen, dann zeigen wir es letztlich auch all denen, die unter anderen Bedingungen leben. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die Attraktivität dieses demokratischen Modells, das politische zu organisieren, eigentlich eine universelle Verführungskraft entwickeln kann. Also wir sollten es nicht nur uns selbst zeigen, sondern auch durchaus sehr selbstbewusst der Welt zeigen. Es gibt auch, glaube ich, nicht so wirklich Anlass, sagen wir mal, vor robusten, autoritären Regimen einzuknicken und zu sagen, nein, wir sind im Westen und in diesen Demokratien eigentlich viel zu schwach und wir haben viel zu wenig Bestimmtheit. Im Gegenteil, die Stärke dieser demokratischen Art und Weise, das Politische zu organisieren, besteht gerade darin, dass es eine Art und Weise ist, immer wieder das eigene zu revidieren, immer wieder zu neuen Schlussfolgerungen zu kommen, immer wieder zu neuen Entscheidungen zu kommen und damit die Freiheit praktisch zu leben.
Sie sind ja bekannt, Herr Sommer, als ein Verfechter der direkten Demokratie. Ein Land wie Deutschland halten Sie nur für eine halbfertige Demokratie, weil wir eben dieses sogenannte repräsentative System haben. Das heißt, wir wählen Abgeordnete, Repräsentanten, Vertreter, die dann für uns Gesetze aushandeln und darüber abstimmen. Und wir machen das nicht direkt in Deutschland. Nun äußern Sie die Hoffnung in diesem Buch, dass der Krieg gegen die Ukraine der Bewegung für mehr direkte Demokratie Auftrieb geben möge. ich weiß nicht, wann Sie das Buch geschrieben haben, vor ein paar Monaten wird es gewesen sein. Ist diese Hoffnung in Erfüllung gegangen?
Tatsächlich ist das eine sehr langfristige Hoffnung und im Blick auf die unmittelbare Gegenwart ist sie natürlich nicht in Erfüllung gegangen, aber ich habe sie auch nicht an die unmittelbare Gegenwart adressiert, denn gut Ding will durchaus Weile haben. Also meine These ist, Sie haben es zu Recht so formuliert, dass wir als mündige Wesen eigentlich nicht mehr uns stets im Politischen vertreten lassen sollten, sondern dass wir durchaus imstande und in der Lage sind, als Bürger, als Bürgerinnen oder als Bewohnerinnen und Bewohner eines Landes, aber etwa auch eines größeren Staatsverbandes wie der EU, selber an den politischen Sachentscheidungen zu partizipieren und wir uns der Form der Repräsentation als eine Art der stellvertretenden Entscheidung für uns nur noch sehr selektiv bedienen sollten. Ich bin keineswegs für die Abschaffung von Parlamenten, denke aber, dass die Parlamente immer in Schach gehalten werden sollten durch die Möglichkeit, dass wir alle gemeinsam politische Entscheidungen treffen. Tatsächlich sehe ich, um jetzt die Frage konkret noch einmal aufzunehmen, im Augenblick nicht sehr große Anzeichen, dass es eine ganz große Begeisterung für direkt partizipatorische Formen der Demokratie gibt, weil man eben so exklusiv mit der Frage beschäftigt ist, ja, wie sieht es jetzt aus in der Ukraine und wie müssen wir da uns engagieren? Wobei dieses Wir ja meistens eben eine Projektion ist im Hinblick auf andere, die das dann für uns entscheiden, was denn da geschieht, zum Beispiel bei Waffenlieferungen oder nicht. Und ich würde sagen, diese Vitalisierung der Demokratie, die ich mir erhoffe durch die radikale Krise des Krieges. Diese Vitalisierung kann durch die Erweiterung dessen, was wir als Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungsmöglichkeiten haben, gerade geschehen. Wir haben im Grundgesetz Artikel 20.2 das auch so niedergelegt, dass die Wahlen und Abstimmungen das Mittel sind, durch das das Volk seine Souveränität ausagiert, dass wir aber bekanntermaßen auf Bundesebene in Deutschland keine Möglichkeit zu Volksabstimmungen haben. Das ist ein sozusagen uneingelöstes Versprechen in der Verfassung, dessen Einlösung ich mir doch nach wie vor erhoffe und eigentlich zuversichtlich bin auf längere Frist, dass sich diese halbfertigen Demokratien, und Demokratien sind immer halbfertig, das will ich gleich hinzufügen, dass sich diese halbfertigen Demokratien immer weiter demokratisieren, weil wir immer weiter unserer Mündigkeit uns bewusst werden und dann auch den Wunsch haben, die Entscheidungen mitzutragen, die Entscheidungen um das Große und Ganze, das der politische Raum ist.
Betrachten Sie denn die Schweiz, Ihr Geburtsland, als dann zumindest eine dreiviertelfertige Demokratie?
Ich würde mich scheuen, hier Prozente anzugeben. Wie gesagt, alle Demokratien sind unfertig und sie müssen es sozusagen systematisch auch sein, weil sie eben immer im Modus der Vorläufigkeit bleiben. Entscheidungen, die getroffen werden, sind Entscheidungen, die auch immer wieder revidiert werden können. Das Politische ist der Raum der vorletzten Dinge und nicht der letzten Dinge. Tatsächlich ist es jetzt konkret so, dass die Schweiz natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten der direkten Partizipation bietet, als das in Deutschland der Fall ist, was natürlich auch dazu führt, dass, sagen wir mal, Ideologisierungsfestschreibungen nicht so stark sind wie in anderen Ländern, denn sie müssen sich nicht einmal für eine Partei und deren Linie entscheiden, wenn sie zum Beispiel ihre Abgeordnete wählen, sondern sie haben bei jeder Sachentscheidung als Bürgerin, als Bürger mitzureden. Und vielleicht stimmen Sie heute bei einer Sachentscheidung für die Position der Partei X und morgen bei einer weiteren Sachentscheidung für die Position der Partei Y. Das heißt, es löst auch diese direkt demokratischen Entscheidungsmechanismen, und das kann man in der Schweiz ganz gut sehen, löst auch ideologisches Packeis auf. Und das scheint mir auch wichtig zu sein für Demokratie. Im Übrigen auch natürlich das Training der Entscheidung. Wir können nicht einmal entscheiden, dann geht es so wie bei Brexit, sondern man muss diese Fähigkeit, entscheiden zu können, auch stets praktizieren.
Mal zurück zu unserem Ausgangsthema, nämlich dem Verhältnis von Krieg und Demokratie. Sie schreiben nämlich, in einer direkten Demokratie könne keiner mehr Kriege entfachen. Woher kommt dieses Vertrauen in ein pazifistisch gesinntes Volk? Wir haben ja vorhin schon Ausnahmen benannt.
Ob das Volk pazifistisch gesinnt ist, das weiß ich nicht. Ich würde das auch einschränken. Ich glaube, ganz so plakativ formuliere ich es nicht, denn wir haben ja durchaus auch historisch Beispiele für Demokratien, die per se kriegslüstern sind, und zwar für eher direkte Demokratien. Denken Sie ans antike Athen, wo in der Volksversammlung durchaus sehr bellizistische Töne nicht nur gesprochen werden konnten, sondern sich dann die Volksversammlung auch zu allerlei kriegerischen Aktivitäten hinreißen lassen konnte. Die moderne, direkt partizipatorische Demokratie wäre natürlich eine, die sehr viel stärker durch Verfahren sozusagen abgemildert ist. Das heißt, die Verfahren der Deliberation, des Diskutierens darüber, was man will, der verlängerten Entscheidungsprozesse sind, glaube ich, sehr wichtig, um die Augenblicksemotionen ein wenig zu kanalisieren. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, unter dem unmittelbaren Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine eine Volksabstimmung am 25. Februar 2022 gemacht hätten, ja, wollen Sie, dass wir militärisch selbst da eingreifen, wir jetzt als zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland, dann hätten Sie womöglich angesichts der Empörung auch eine Mehrheit bekommen für ein solches Eingreifen. Aber wenn man sich dann ein paar Tage länger überlegt hätte und die Dinge aus verschiedenen Perspektiven sich angeschaut, würde sich das vermutlich ändern. Ich glaube, dass wir in direkt partizipatorischen Demokratien, und insofern würde ich sie nicht als pazifistisch bezeichnen, ein starkes Bedürfnis haben dürften, auch das eigene zu verteidigen, zum Beispiel auch mit militärischen Mitteln, was dann auch immer bedingt, dass man zum Beispiel über die Frage, ob man eine Armee haben will oder ob man sie nicht haben will, auch abstimmen könnte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich, dass das Bedürfnis, das eigene zu erhalten, selten dazu führt, dass man Angriffskriege zum Beispiel an der Urne billigt. Wie gesagt, das würde aber eine moderne Organisation einer direkteren Demokratie bedingen und nicht eine Volksversammlungsdemokratie wie in altgriechischen Stadtstaaten.
Ich habe Sie tatsächlich nicht ganz korrekt zitiert. Der Satz lautet: Krieg kann so eigentlich keiner mehr entfachen. Und wenn ich nochmal den Brexit jetzt als Gegenbeispiel nehme, nicht, dass ich Brexit mit Krieg vergleichen möchte, aber Ihre Hoffnung, dass nur weil länger über etwas diskutiert wird, die Debatte ausgewogen wird und nicht von Kampagnen geprägt wird, auch von Lügen. Wir haben ja heute Social Media, sonstige Manipulationsmöglichkeiten. Da würde ich auch dagegen halten. Ich glaube nicht, dass eine direkt partizipatorische Demokratie vor Kriegen schützen würde.
Definitiven Schutz, da würde ich Ihnen recht geben, wird es vermutlich nie geben. In der Tat ist die Frage, wie die Partizipation der Gesamtbevölkerung organisiert wird. Soll es sozusagen nur ein Plebiszit sein, um eigene Positionen, zum Beispiel Regierungspositionen, nachträglich zu legitimieren? Also denken Sie an die Art und Weise, wie Orbán in Ungarn Plebiszite nutzt, um halt für seine Regierungspolitik mit entsprechend suggestiv gestellten Abstimmungsfragen sich immer wieder der Mehrheit zu versichern. Bei Brexit ging es bekanntermaßen nicht so aus, wie sich das die Regierung versprochen hatte. Also diese Art von Bestätigungsplebiszit fand da gerade nicht statt. Deswegen argumentiere ich auch, dass dieses Training so wichtig ist. Also man kann nicht vom einen Tag auf den anderen plötzlich uns alle in alle politischen Entscheidungsprozesse einbeziehen, sondern man muss kontinuierlich diese Art des Mitentscheidenkönnens auch einüben, was natürlich überhaupt nicht vor Kampagnen oder dergleichen schützt. Also, dass es hier nicht eine ideal a priorische Kommunikationsgemeinschaft ist, wie die Philosophen das gelegentlich vielleicht sagen würden oder hoffen würden, wo also immer nur das bessere Argument zählt. Das ist auf alle Fälle so. Das heißt, wir haben keine Gewähr dafür, dass nicht mit allen Mitteln versucht wird, eine Abstimmung in die eine oder in die andere Weise zu beeinflussen. Macht und Geld spielt da natürlich eine Rolle. Und wie man das kanalisiert, das ist eine wiederum sehr legitime politische Frage, gerade auch für direktere Demokratien.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Sommer.
Ich danke Ihnen, Frau Führer.
Professor Andreas Urs Sommer lehrt Philosophie an der Universität in Freiburg und sein jüngstes Buch heißt Entscheide dich, der Krieg und die Demokratie und ist bei Herder erschienen.